HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
Das Geschäft ist im Prinzip gar nicht neu. Neu ist jedoch, es ist ein Milliardengeschäft, die Sharing Economy. Darum geht es in der dritten Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Autorin ist Jeanette Seifert.
Ein Internetcafé im Süden Kölns. Es ist wenig los an diesem Nachmittag. Vor einem der wenigen besetzten Rechner sitzt Attila Boots, Erfinder und Betreiber der Online-Bücherei Leih ein Buch. Er ruft die schlicht gehaltene Startseite auf. Links eine Navigationsleiste mit Kategorien, rechts die neuesten Bücher, die eingestellt wurden.
Man meldet sich an, bestätigt die E-Mail und kann eigentlich schon loslegen, Bücher reinzusetzen.
Knapp 1000 Mitglieder hat die Verleihplattform im Moment, erklärt Attila Boots.
Die Anmeldung ist halt kostenlos, wie hier der Banner zeigt. Und man muss auch keine monatlichen Mitgliedsbeiträge zahlen. Das ist halt so der Standardvorteil gegenüber einer Stadtbücherei oder anderen Büchereien, wo man halt monatlich zahlt. Man zahlt halt lediglich pro geliehenem Buch 33 Cent.
Dazu kommen allerdings noch Portogebühren für den Versand. Wer die sparen will, kann aber auch gezielt nach Büchern suchen, deren Besitzer in der Nähe wohnen und sie sich dort abholen.
Wenn man jetzt hier auf ein Buch geht, zum Beispiel hier von Andrea Kögel, Mein schöner Garten, da hat man dann neben den Informationen zu dem eigentlichen Buch dann auch nochmal die Angabe, wo der Sitzer ist.
Bereits 2006 ging die virtuelle Bücherei online. Es war eine der ersten Sharing-Plattformen in Deutschland. Das Konzept war damals noch weitgehend unbekannt. Vorbild war die Verkaufsplattform eBay.
Ich habe mir gedacht, ein tolles Portal, das eben ja eigentlich nur einmal programmiert werden muss, wo man kein großartiges Kapital braucht, um die Waren zu beschaffen, weil nämlich die Mitglieder selber die Waren ranbringen. Und dann habe ich mir gedacht, so könnte man eben auch eine Bücherei machen.
Damals war das Interesse an Sharing-Modellen noch gering. Doch seitdem haben sich zahlreiche ähnliche Verleihportale im Internet erfolgreich etabliert. Die Plattformen heißen Leih dir was, Verleihen oder Frenz. Und mit wenigen Mausklicks oder ein paar Mal Tippen auf dem Smartphone kann man eine Putzhilfe buchen, Legosteine ausleihen, das zu eng gewordene Abendkleid gegen eine Handtasche tauschen oder bei Zimmervermittlern wie zum Beispiel Airbnb eine private Unterkunft buchen. Für immer mehr Menschen ist das eine einfache und vor allem kostengünstige Alternative zum herkömmlichen Angebot. Ist Leihen das neue Besitzen? Wandelt sich unsere Konsumgesellschaft in eine Gemeinschaft von Menschen, die ihr Hab und Gut miteinander teilen, statt ihren Besitz in Schränken und Kellerräumen zu horten? Der Harvard-Ökonom Martin Weizmann hat dafür den Begriff der Share Economy geprägt. Er beruht auf der Annahme, dass sich der Wohlstand für alle vermehrt, je mehr die Marktteilnehmer ihr Eigentum gemeinsam nutzen. Nicht immer geht es dabei tatsächlich darum, sich im engeren Wortsinn etwas mit anderen zu teilen, sondern die meisten der neuen Portale bieten schlicht die Möglichkeit, sich gegen eine feste Gebühr etwas zu leihen bzw. zu mieten, statt es zu kaufen. Was als Alternativmodell für konsumkritische Bürger begann, ist zu einem Massenphänomen geworden. Laut der Umfrage eines Frankfurter Wirtschaftsprüfungsunternehmens hat jeder zweite Bundesbürger schon einmal ein Sharing-Angebot genutzt. Allerdings, auch das ergab die Befragung, ist Leihen deutlich beliebter als Verleihen. So kann sich nur rund jeder Dritte vorstellen, Gegenstände oder Dienstleistungen zum Tausch oder Verleih anzubieten. Das lässt sich derzeit besonders gut im Bereich Mobilität beobachten. Während kaum jemand bereit ist, das eigene Auto mit einem Fremden zu teilen, ist das sogenannte Carsharing in deutschen Großstädten längst zum Normalfall geworden. In Berlin, Hamburg, Düsseldorf und anderswo schießen Carsharing-Anbieter wie Pilze aus dem Boden. Die Nutzerzahlen sind in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Für Nico Pech, der an der Universität Oldenburg über Umweltökonomie und nachhaltiges Wirtschaften forscht, ist das ein gutes Beispiel dafür, dass der sogenannte Co-Konsum den Wohlstand vermehrt.
Das heißt, wenn wir uns beispielsweise Carsharing oder Car2Go etwa anschauen, stellen wir fest, dass damit ja sogar eine Gelegenheit geschaffen wird für Menschen, die sich bislang kein Auto leisten konnten, jetzt tatsächlich Zugriff zu nehmen auf ein Auto, ohne in ein Auto investieren zu müssen.
Forscher wie er sind überzeugt, dass künftig nicht mehr der Besitz, sondern der Zugang zu Konsumgegenständen im Mittelpunkt steht. Auch Plattformbetreiber Attila Boots glaubt, dass sich dieser Trend weiter festigen wird.
Technisch wird einem da auch auf jeden Fall der Weg bereitet, dass es ganz einfach ist und dass es den Leuten auch einfach Spaß macht und die Leute lernen auch andere Leute kennen in der Nachbarschaft. Also man verliert sich immer gerne im Internet auf irgendwelchen Seiten, wo kein persönlicher Kontakt stattfindet. Und da ist dann die Möglichkeit, dass man auch mal jemanden sieht, wenn man sich ein Ruderboot ausleiht oder einen Campingwagen und dann erzählt man von gemeinsamen Urlaub. Und so eine soziale Geschichte ist nicht verkehrt.
Der US-amerikanische Ökonom und Gesellschaftstheoretiker Jeremy Rifkin geht noch einen Schritt weiter und prognostiziert eine völlige Umwälzung unseres Gesellschaftssystems. Collaborative Commons, so nennt Jeremy Rifkin jene Gemeinschaften, die bestimmte Güter miteinander teilen. Mit seinen provokanten Thesen war er Stargast auf der Computermesse CeBIT 2015.
Das ist der erste ökonomische Paradigmenwechsel, der sich seit dem Vordringen des Kapitalismus und des Sozialismus zum Beginn des 19. Jahrhunderts auf der Welt vollzieht. Es ist ein bemerkenswertes historisches Ereignis. Und es wird sich noch lange auf die Gesellschaft auswirken. Aber wirklich interessant ist der Auslöser, der dieses ökonomische System hervorgebracht hat. Die Null-Grenzkostenökonomie.
Als Grenzkosten bezeichnet man die Kosten, die nötig sind, um eine zusätzliche weitere Einheit eines Gutes zu produzieren, wenn die Fixkosten der Produktion gedeckt sind. Und weil die Unternehmen durch den großen Wettbewerbsdruck und neue Technologien immer billiger produzieren, so Jeremy Rifkins These, gehen diese Kosten immer mehr gegen Null. In der Konsequenz sind Waren praktisch für umsonst zu haben. Und das geht einher mit einer weiteren entscheidenden Entwicklung, nämlich dass im Internet längst nicht mehr nur konsumiert wird.
Was derzeit passiert ist, dass durch die Verbreitung des Internets Millionen von Konsumenten zu Prosumenten geworden sind. Sie produzieren und teilen in Netzwerken ihre Videos, ihre Nachrichten und ihr Wissen praktisch umsonst. Und sie umgehen damit in vielen Fällen den kapitalistischen Markt komplett.
Jeremy Rifkin sieht in den gegenwärtigen Entwicklungen des Internets gar Vorboten eines bevorstehenden Untergangs des Kapitalismus. Und tatsächlich, insbesondere in der Unterhaltungsindustrie, lässt sich der Trend zum Gratiskonsum nicht von der Hand weisen. Musikdateien werden im Internet geteilt, immer mehr Nutzer produzieren selbst Videos und Nachrichtenblogs und verteilen sie umsonst. Eine ähnliche Entwicklung ist auch auf dem Energiesektor denkbar. Die Preise für Photovoltaikanlagen und Windräder sinken. Theoretisch kann jeder seine Energieversorgung selbst bewerkstelligen. Auch hier spielt das Null-Grenzkosten-Phänomen eine zentrale Rolle. Denn die Kosten von Wind- und Solaranlagen bestehen größtenteils aus den einmalig anfallenden Anschaffungskosten. Wenn die Windräder und Solarpanels einmal stehen, sind die Grenzkosten für jede produzierte Kilowattstunde nahe Null. Sonne und Wind sind, anders als Kohle und Öl, schließlich gratis zu haben. Jeremy Rifkins Vision? Bürger schaffen eigene Energienetze, die sie übers Internet vernetzen und per Smartphone steuern. Und in der Industrie ist ein ähnlicher Trend denkbar. Denn die 3D-Drucktechnik, die sich derzeit nach und nach durchsetzt, macht potenziell jeden zum Produzenten eigener Gebrauchsgüter. Jeremy Rifkin malt aus diesen Trends sehr optimistische Szenarien und sieht die Null-Grenzkosten-Gesellschaft in Verbindung mit der Sharing Economy als eine zukunftsfähige, nachhaltigere Art des Wirtschaftens. Aber taugen solche Technologien tatsächlich als Lösung für Probleme wie Ressourcenverschwendung, Überproduktion und Umweltverschmutzung? Viele befürchten gerade durch 3D-Drucker einen gegenteiligen Effekt, weil mit ihrer Hilfe vor allem zusätzliche und damit überflüssige Konsumgegenstände hergestellt werden können. Für Michael Kuhnt, Direktor des Collaborating Center on Sustainable Consumption and Production, eines Forschungsinstituts für nachhaltigen Konsum mit Sitz in Wuppertal, überwiegen dennoch die Vorteile der neuen technologischen Möglichkeiten. Seiner Ansicht nach befinden wir uns derzeit in einer Übergangsphase, in der viele technische Errungenschaften noch nicht effektiv genutzt werden. Nach und nach, davon ist er überzeugt, würden die positiven Effekte stärker zum Tragen kommen.
Also Sie haben vielleicht ein Gartengerät, wo Sie gar nicht diese Ersatzteile bekommen, und mit einem 3D-Drucker können Sie es selbst ausdrucken und können das dann auch reparieren, vielleicht mit einer Anleitung.
Dennoch glaubt der Nachhaltigkeitsforscher nicht, dass unsere Art des Produzierens und Wirtschaftens auf absehbare Zeit komplett abgelöst werden wird. Wahrscheinlicher sei eine Form der dualen Wirtschaft.
Also ein Auto wird in der Zukunft auch erstmal produziert, dann aber vielleicht auch geteilt und getauscht. Und so wird es praktisch ein duales System geben zwischen, sag ich mal, der Hardware-Industrie und der Software-Industrie. Und so ist vielleicht das Sharing auch ein spannendes Experimentierfeld, diese beiden Formen, ich sag mal den klassischen Kapitalismus und aber auch die Form zu tauschen und zu teilen ohne eine Geldwährung, näher miteinander zusammenzubringen.
Dabei ist das Konzept an sich nicht neu, unterstreicht Daniel Veit. Er ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Augsburg. Die Ursprünge unseres Wirtschaftens gingen schließlich auf Teil- und Tauschmodelle zurück.
Wir führen sozusagen hier den Kreis zu einem Ende und kommen wieder zurück zu einer Wirtschaft, die in so einer ähnlichen Form, sagen wir mal, vermeintlich funktioniert, weil in der Realität die meisten Geschäftsmodelle ja doch sehr anders aussehen.
Je mehr Sharing-Modelle andere Formen des Wirtschaftens ablösen, desto größer wird auch die Skepsis gegenüber dem Nutzen der neuen Angebote. Denn das Teilen oder auch das gemeinschaftliche Nutzen ist längst mehr als ein Nischenphänomen, bei dem Mitmenschen anderen etwas Gutes tun. Es ist ein Milliardengeschäft. Immer neue Anbieter mit zum Teil sehr aggressivem Geschäftsgebaren drängen auf den Markt. Anbieter, die mit ihren nutzerfreundlichen Plattformlösungen mitverdienen wollen an der Sharing Economy. Aus der freundlichen Welt des gemeinschaftlichen Konsums ist längst ein hart umkämpftes Marktsegment geworden. Sigrid Bender öffnet die Tür zu einem engen Flur, der in ein kleines, hübsch eingerichtetes Zimmer führt. Ein französisches Bett, Kühlschrank, Toaster, Mikrowelle. Für gut 30 Euro pro Nacht bietet das Ehepaar Bender das Zimmer mit eigenem Eingang und Bad auf diversen Online-Portalen an, wie Airbnb, Nineflats oder Vimdo. Die Idee dazu entstand vor 2 Jahren, als die beiden erwachsenen Söhne aus dem Haus waren.
Was macht man dann mit den vielen Zimmern zu 2 Personen? Kann man ja nichts mit anfangen. Wir hätten dann 7 Zimmer oder so gehabt und 2 Badezimmer ist einfach zu viel.
Statt in eine kleinere Wohnung umzuziehen, finanzieren sie sich jetzt einen Teil der Miete durch die tageweise Untervermietung. Vermietungsportale im Internet machen das denkbar einfach. Man legt ein Profil an mit Bildern und einer kurzen Beschreibung der Unterkunft, legt den Preis pro Übernachtung fest und braucht dann nur noch auf Anfragen zu warten. Und die kamen schnell, erzählt Sigrid Bender.
Köln ist eine Studentenstadt und Zimmer sind immer gefragt.
Zumal die Wohnung der Benders in der beliebten Kölner Südstadt liegt. Zentral und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut von Uni, Messe oder Innenstadt aus erreichbar. Die Gäste sind meistens Fernstudenten oder Berufstätige auf Dienstreise. Viele kommen regelmäßig wieder. Abgerechnet wird bequem über das jeweilige Portal. Je nach Anbieter verlangen die Portale bis zu 20% Provision. Ein Angebot, von dem alle zu profitieren scheinen. Die Benders, weil sie die Wohnung optimal nutzen und ein paar Euro nebenbei verdienen. Die Gäste, weil sie eine günstige Unterkunft erhalten, die größer und persönlicher ist als die meisten Hotelzimmer. Und die Sharing-Plattform selbst, die ihre Marge einstreicht. Doch die Vermietungsplattformen im Internet sind in die Kritik geraten. Gerade in den Innenstädten der Großstädte, wo Wohnraum knapp ist, gibt es immer mehr Vermieter, die Zimmer oder ganze Wohnungen lieber tageweise im Internet anbieten, als sie dauerhaft zu vermieten. Das ist lukrativer und flexibler.
Wir haben auch ganz viele Anfragen von Studenten, die eben längerfristig, also länger auch wohnen bleiben wollen,
sagt Sigrid Bender.
Das machen wir aber nicht. Wir machen das immer nur für ein paar Tage, weil wir auch schon mal Freunde da wohnen lassen, wenn die zu Besuch sind oder so. Und dann brauchen wir das auch schon mal für uns privat, das Zimmer.
Viele Städte versuchen, der privaten Untervermietung rechtlich einen Riegel vorzuschieben. Berlin beispielsweise hat 2014 ein Gesetz gegen Zweckentfremdung von Wohnraum erlassen. Sigrid Bender weiß, wie umstritten die private Zimmervermittlung ist. Doch in ihrem Fall treffe der Vorwurf der Wohnraumverknappung nicht zu.
Also bei uns wäre das so, wenn wir das nicht mehr machen dürften, dann würde das nicht bedeuten, dass dieses Zimmer als Wohnraum wieder zur Verfügung steht.
Schließlich habe ja auch keiner etwas davon, wenn das Zimmer leer stehe, argumentiert sie. Dennoch steht besonders Airbnb für die Tendenz, dass ursprünglich rein gemeinnützige Angebote nach und nach kommerzialisiert werden. Am Anfang stand die Idee des Couchsurfing. Man bietet im Internet Reisenden aus aller Welt die eigene Schlafcouch an. Im Austausch kann man selbst im Urlaub bei anderen übernachten. Umsonst, versteht sich. Doch während das Couchsurfing noch immer ein Nischendasein fristet, entwickelten sich kommerzielle Angebote wie Airbnb, wo ein Luxusdomizil schon mal mehrere hundert Euro pro Nacht kostet, zum Milliardengeschäft. Viele sprechen von einer Schattenwirtschaft, die wenig mit dem ursprünglichen Gedanken des Teilens zu tun hat. So wird der Wert des Online-Wohnungsvermittlers Airbnb auf rund 10 Milliarden Euro geschätzt. Der Fahrdienstvermittler Uber soll sogar noch mehr wert sein. Kein Wunder, dass das US-amerikanische Unternehmen als Taxischreck gilt. Taxifahrerverbände in aller Welt werfen Uber unfaire Geschäftspraktiken vor, weil die Fahrer keine Lizenzen vorweisen und keine Gewerbesteuern zahlen müssen und deshalb günstigere Fahrpreise anbieten können. Anbieter wie Uber betonen, dass sie mit ihren innovativen Konzepten alte Geschäftsmodelle nur ergänzen und damit den Kuchen einfach größer machen.
Wir wollen das Taxi nicht verdrängen, sondern wir wollen einfach weitere Möglichkeiten aufzeigen.
Beteuert Fabien Nestmann, der Deutschlandchef von Uber.
Wenn dadurch ein bisschen Wettbewerb entsteht, dann ist das sicherlich eine interessante Sache. Das sage ich persönlich, für mich finde ich das einfach immer gut, wenn Wettbewerb entsteht.
Aber kann man wirklich von einem fairen Wettbewerb sprechen, wenn ein Hotel oder ein normales Taxiunternehmen eine ganze Reihe von gesetzlichen Auflagen erfüllen muss, ein privater Zimmervermieter oder Uber-Fahrer aber nicht? Der Augsburger Ökonom Daniel Veit, der sich wissenschaftlich mit dem Phänomen der Sharing Economy befasst, hat Zweifel.
Wenn man sich beispielsweise ansieht, ein Privatwagen ist versichert für eine gewisse Fahrleistung und eine gewisse Fahrform. Wenn man diese Versicherung, die in der Regel bei etwa 1000 Euro im Jahr liegt, zugrunde legt und diesen Wagen plötzlich als Taxi benutzt, dann steht man in Wettbewerb mit Taxen, die eine Jahresversicherung von ca. 5000 Euro aufbringen müssen, um dieses Fahrzeug so betreiben zu können.
Aus seiner Sicht wäre es dringend notwendig, neue Regeln für diese neu entstandenen Wirtschaftsbereiche zu schaffen. Das sieht im Prinzip auch Uber-Geschäftsführer Fabien Nestmann so. Im Kern geht es Anbietern wie Uber dabei aber um möglichst wenig Regulierung. Sie verfolgen einen libertären Ansatz und sehen sich als Symbol eines freien Unternehmertums, das sich möglichst ungehindert entfalten sollte.
Wir glauben, dass das Personenbeförderungsgesetz in der heutigen Version nicht wirklich alle Möglichkeiten, die es heute schon gibt, berücksichtigt und damit Möglichkeiten für den Verbraucher, für den Bürger, für uns alle nicht sich entwickeln können, wie sie es eigentlich sollten.
Anbieter wie Uber oder der Online-Zimmervermittler Airbnb sehen sich als Vorreiter eines neuen, nachhaltigeren Wirtschaftens. Weil nicht jeder gezwungen ist, alles Notwendige selbst zu besitzen und die Menschen viele Dinge stattdessen teilen, werden weniger Ressourcen verbraucht. Aber stimmt das tatsächlich? Der Umweltökonom Nico Pech ist skeptisch. Die günstigen und leicht verfügbaren Angebote führen seiner Ansicht nach eher zu einer Ausweitung des Konsumverhaltens. Unsere Wirtschaft ist auf Wachstum ausgelegt, erklärt der Wissenschaftler, Und unter diesen Umständen ist es eben nicht so, dass Sharing-Modelle zu einer Dematerialisierung beitragen.
Es ist eher umgekehrt so, dass Sharing-Modelle sogar zu einer Rematerialisierung oder zu einer Verdichtung unseres materiellen Wohlstandes führen.
Rein theoretisch bietet die Sharing Economy durchaus die Chance, mit weniger Ressourcen und Geld auszukommen. Das gelte aber nur in einer Gesellschaft, die sich von der Idee des Wachstums befreit habe.
Unter den derzeitigen Bedingungen, die ja einer Steigerungslogik des Einkommens und des Konsums entsprechen, bedeutet Sharing im Prinzip nur eine Anreicherung unseres Lebens mit noch mehr Services und Produkten, die eben billiger werden durch Sharing.
Im Klartext heißt das, das Geld, das jemand spart, indem er bei einer Reise die Unterkunft bei Airbnb bucht, gibt er am Ende für mehr Reisen aus. Oder dafür, sich einen teuren Flug ans andere Ende der Welt leisten zu können. Und die vielen Carsharing- und Mitfahrangebote machen vor allem dem öffentlichen Nahverkehr Konkurrenz. Sie verstopfen die Innenstädte noch mehr.
Man spricht hier von sogenannten Rebound- oder Bumerang-Effekten.
Darunter versteht Nico Pech auch, dass bestimmte Angebote dazu führen, dass ein bestimmtes Konsumverhalten erst entsteht.
Wenn junge Menschen beispielsweise, die nie auf die Idee gekommen wären, Auto zu fahren, weil sie das Auto ja hätten kaufen müssen, selbst ein gebrauchtes Auto kostet noch einiges, wenn die auf diese Weise nämlich über die Verfügbarkeit von solchen Sharing-Lösungen überhaupt erstmal an das Autofahren, also den motorisierten Individualverkehr herangeführt werden, werden natürlich auch Routinen oder werden auch Mobilitätskulturen stimuliert oder Menschen an bestimmte fossile Mobilitätskulturen herangeführt.
Am Ende könne das dazu führen, dass sie schließlich doch ein eigenes Auto kaufen. Denn Konsum, so erklärt Pech, hat nicht nur mit dem reinen Nutzwert des Produktes zu tun. Ein Auto sei eben viel mehr als ein fahrbarer Untersatz, mit dem man von A nach B fahren und Getränkekisten transportieren kann.
Es gibt eine zweite wichtige Konsumfunktion und die ist symbolischer Art, die ist kulturgeprägt, weil nämlich Produkte Botschaften sind. Die Produkte, die wir unser eigen nennen, die sagen etwas über unsere Identität aus. Und aus diesem Grund erleben wir, dass es gar nicht so leicht ist, Sharing-Modelle oder überhaupt Formen der Gemeinschaftsnutzung in Deutschland und in anderen fortgeschrittenen Konsumdemokratien zu kultivieren.
Sharing, das klingt kuschelig und gemeinschaftlich, nach Gerechtigkeit und sozialem Ausgleich. Doch längst gibt es viel grundsätzlichere Bedenken gegen die Ökonomie des Teilens. Daniel Veit verweist auf die Auswirkungen für die Arbeitswelt. Einerseits bietet die Sharing Economy theoretisch jedem eine einfache Möglichkeit, zum Kleinunternehmer zu werden. Andererseits entstünden dabei weitgehend unregulierte Bereiche, die hart erkämpfte Arbeitnehmerrechte unterlaufen könnten. Wer auf einer Plattform seine Arbeitskraft oder bestimmte Dienstleistungen anbietet, ist in aller Regel selbstständig, trägt also sämtliche Risiken selbst. Tariflöhne, Arbeitsschutz, Absicherung im Krankheitsfall, Fehlanzeige. Gewerkschaften warnen vor neuen Formen der Ausbeutung. Es drohe ein neues Prekariat aus schlecht bezahlten und weitgehend schutzlosen Arbeitskräften. Manche sprechen deshalb von einem rüden Plattformkapitalismus, bei dem es weniger um Kundensouveränität und selbstbestimmte Vernetzung geht, sondern vor allem um Marktmacht und langfristige Profite. Viele zweifeln sogar daran, dass der Begriff des Teilens für viele neue Internetangebote überhaupt passt. Bei den großen Sharing-Plattformen geht es schließlich längst nicht mehr darum, sich mit den Nachbarn darauf zu einigen, die Waschmaschine im Keller gemeinsam zu nutzen. Oder darum, jemandem eine Bohrmaschine oder ein paar Umzugskartons zu leihen. Sondern es geht um ein knallhartes Geschäft. Zudem gibt es auch hier, wie in anderen Wirtschaftsbereichen, einen Trend zur Marktkonzentration. Hinter Uber zum Beispiel stehen Großinvestoren wie Goldman Sachs und Google Ventures. Die Folgen sind schon jetzt zu besichtigen. Erfolgreiche Plattformen, die Putzkräfte oder wie Uber Fahrdienste vermitteln, streichen bis zu 20% des Stundenlohns ein, erklärt Daniel Veit.
Wofür sie aber letztendlich außer dem Bereitstellen dieser digitalen Plattform keinerlei wertschöpfungs- und werthaltigen Beitrag geleistet haben.
Uber-Geschäftsführer Fabien Nestmann sieht das naturgemäß anders.
Als Plattform haben wir keine Angestellten, das ist richtig, aber alle profitieren eben von solchen Plattformen, wenn Bietende und Suchende schneller, effizienter und sicherer zusammengebracht werden.
Alle negativen Begleiterscheinungen zum Trotz. Gerade diese Effizienz und Einfachheit, so glaubt der Wissenschaftler Daniel Veit, werden dazu führen, dass die Bedeutung der Sharing Economy in Zukunft weiter zunehmen wird.
Die Frage wird sein, und es ist eine große Herausforderung an unsere Gesellschaft, sozusagen diesem in einer Art und Weise zu begegnen, dass dies nicht die positiven Errungenschaften unserer Gemeinschaftsvereinbarung letztlich untergräbt, sondern dass es wertstiftend für uns alle letztendlich stattfinden wird.
Das bestätigt auch Nachhaltigkeitsforscher Michael Kuhnt.
Wir brauchen, glaube ich, einen gesellschaftlichen Diskurs. Wo wollen wir auch mit diesen neuen Geschäftsmodellen hin? Und ich sag mal, welche Sozialstandards wollen wir auch halten? Aber gleichzeitig sehen wir, dass im Grunde genommen Ressourcen auch international tauschbar und teilbar werden. Also sie müssen nicht mehr aus dem Flohmarkt nur gehen, sondern sie können es auch international anbieten. Das heißt, wir brauchen da auch einen internationalen Dialog. Also nicht umsonst beschäftigen sich mittlerweile auch die Vereinten Nationen mit dem Thema und sagen, ja, wir brauchen Spielregeln für eine Sharing Economy als Beispiel.
Für Jeremy Rifkin, den Visionär einer Null-Grenzkosten-Ökonomie, sind die erfolgreichen Unternehmen der Sharing Economy aber ohnehin nur ein Übergangsphänomen. Er ist davon überzeugt, dass sie später nicht mehr gebraucht werden, weil das Kollektiv die Steuerung und Kontrolle über die Waren und Dienstleistungen übernimmt. Ist der Kapitalismus am Ende also ein Auslaufmodell? Michael Kuhnt glaubt das nicht. Allein deshalb, weil zu viele ihren Nutzen aus dem derzeitigen Wirtschaftsmodell ziehen.
Ich glaube, der Kapitalismus, der wird in den nächsten wahrscheinlich auch 2000 Jahren noch leben. Wir verdienen ja auch genauso Geld mit den Sharing Economy Geschäftsmodellen. Aber wir müssen es schaffen, sicherlich einen grünen, einen nachhaltigen Kapitalismus zu entwerfen. Und ich glaube, da sind so Ansätze wie die Sharing Economy ganz hilfreich.
Teilen als Milliardengeschäft, die Sharing Economy. Sie hörten die dritte Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Autorin war Jeanette Seifert. Alle Folgen zum Nachhören und zahlreiche weitere Informationen zum Funkkolleg finden Sie online auf unserer Webseite www.funkkolleg-wirtschaft.de. Ein Hinweis noch: Auch zu diesem Funkkolleg können Sie ein vom Hessischen Kultusministerium und von den Volkshochschulen anerkanntes Zertifikat erwerben, als Nachweis Ihrer aktiven Teilnahme am Funkkolleg Wirtschaft. Anmeldungen sind möglich über die schon erwähnte Webseite www.funkkolleg-wirtschaft.de.